Ja, wir wollen heute weitermachen in dem Matthäusevangelium. Wir sind in Kapiteln 8 bis 10 unterwegs, mittendrin in dem Kapitel 9. Und wir haben gesagt, Jesus beweist in den Abschnitten, die wir jetzt durchgehen, dass er der ist, der er zu sein behauptet. Und das wird auf verschiedene Art und Weise deutlich. Wir haben gesagt, indem Jesus den Menschen, oder so hat Gott geführt, den Matthäus, das Evangelium so zusammenzustellen, dass man merkt, dass Gott Jesus die Macht gegeben hat. Er ist der Sohn Gottes, dem alle Macht gegeben ist. Daran halten wir uns doch so sehr fest, wann Jesus, als er in den Himmel gefahren ist und gesagt hat, denn ich bin bei euch alle Tage, und vorher sagt, ihm ist gegeben alle Macht der Welt. Und als er das gesagt hat, ich glaube, für die Jünger war das doch so präsent. Die konnten sich doch erinnern, was dahinter steckt, wenn Jesus sagt, mir ist gegeben alle Macht der Welt. Und welche Macht hat er bis jetzt bewiesen? Was haben wir gesehen? Was war uns deutlich bis jetzt in der Bibelbetrachtung? Wiederholung für die, die letztes Mal vielleicht nicht da waren oder auch dabei waren. Wo haben wir deutlich gemerkt, worüber hat Jesus die Macht? Was haben wir gesagt? Ja, wir haben gesagt, über Sünde, über Krankheit, über Dämonen, über Sturm, das heißt über Naturgewalten. Ja? Das waren so Dinge, die wir gesagt haben, das haben wir alles gesehen. Und wir waren im Kapitel 9, wo ich gesagt habe, da ist es mehr oder weniger so vielleicht der Höhepunkt dieser Machtdemonstration, wo es uns deutlich wird, und da wurde es auch schon erwähnt, wo Jesus zeigt, dass er Macht hat, die Sünden zu vergeben. Wir wollen in dem Text weitergehen. So als Erinnerung wäre gut, wenn wir uns den Text noch einmal lesen würden zusammen. Matthäusevangelium Kapitel 9, ab Vers 1 bis 8 lesen. Wie können wir das projizieren? Zusammen, die Bibel mithaben, schlagt bitte auf. Matthäusevangelium Kapitel 9, 1 bis 8. Kriegen wir das projiziert? In der Luther-Übersetzung 84. Genau. Martin, darf ich bitten? Ich glaube, lesen kannst du da vorne, dass du uns vielleicht mal vorliest. Es ist zwar an Elberfeld, aber es ist nicht schlimm. Das können wir trotzdem lesen. Ja.
Und er stieg in ein Boot, setzte über und kam in seine eigene Stadt. Und siehe, sie brachten einen Gelähmten zu ihm, der auf einem Bett lag. Und als Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten: Sei guten Mutes, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Und siehe, einige von den Schriftgelehrten sprachen bei sich selbst: Dieser lästert. Und als Jesus ihre Gedanken sah, sprach er: Warum denkt ihr Arges in euren Herzen? Denn was ist leichter zu sagen, deine Sünden sind vergeben, oder zu sagen, steh auf und geh umher? Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf der Erde Sünden zu vergeben, dann sagt er zu den Gelähmten: Steh auf, nimm dein Bett und geh in dein Haus. Und er stand auf und ging in sein Haus. Und als die Volksmengen es sahen, fürchteten sie sich und verherrlichten Gott, der solche Vollmacht den Menschen gegeben hat.
Ja, vielen Dank. Ja, vielleicht kriegen wir hin in der Luther-Übersetzung 84, weil ich werde immer wieder auf den Text zurückgreifen, dann ist das nicht verwirrend vom Textlesung. Wäre vielleicht ganz gut, wenn wir das hinkriegen, und dann können wir die ersten vier Verse einfach projizieren, oder zwei, wenn es geht. Ja, genau. Wunderbar. Vielen Dank. Ja, wir haben ja die Verse 1 und 2 letztes Mal betrachtet, und wichtig wurde uns ja, das ging ja um Kapernaum, die Verantwortung, die so die Stadt damals hatte, und wir haben dann einfach uns nochmal beleuchtet oder vor Augen geführt einfach und unser Augenmerk darauf gelenkt, die Aufgabe der vier Freunde oder vier Personen, die den Gelähmten gebracht haben. Das ist in diesem Text, wird das ja nicht deutlich, dass es vier waren, aber in der Parallelstelle, die wir in den anderen Evangelien lesen, haben wir da wird das deutlich gesagt, dass sie den Gelähmten zu Jesus brachten und mit ganz viel Mühe brachten. Nicht einfach so, sondern die haben sogar aufs Dach den irgendwie hochgeschleppt, würde ich sagen, das Dach abgedeckt haben und den dann wirklich da runtergelassen haben zu Jesus. Und wir haben gesagt, das wollen wir von denen lernen, dass wir, wenn wir schon nicht selber Menschen direkt helfen können, vielleicht denen die Krankheiten wegnehmen, die Lasten, die sie tragen, aber das, was wir machen können im Leben der anderen, dass wir sie zu Jesus bringen, koste vielleicht, was es wolle in unserem Leben. Aber diese Verantwortung, das können jeder von uns, Menschen zu Jesus bringen, auch wenn es mit viel Mühe verbunden ist. Und da sind wir stehen geblieben in Vers 2. Und so bringen diese vier Freunde oder diese vier Männer diesen Gelähmten zu Jesus und quasi, man kann sagen, stellen ihn da vor die Füße vor Jesus. Und wir gehen in Vers 2 weiter und interessant ist, was macht Jesus jetzt damit? Wie reagiert Jesus auf dieses Handeln der Jünger oder dieser vier Männer? Und es heißt hier in Vers 2b, als nun Jesus ihren Glauben sah, Jesus sieht den Glauben. Jesus hätte vielleicht viel hier an dieser Stelle könnte stehen. Jesus sah ihre Mühe. Ja, was sie alles dafür getan haben. Vielleicht die Treue zu ihrem Freund, die Hilfsbereitschaft. Nein, wir lesen hier, als Jesus ihren Glauben sah. Ich habe mich gefragt, was sieht Jesus da? Wieso sieht Jesus diesen Glauben? Wie macht sich dieser Glaube bei diesen Männern und von diesem Gelähmten können wir auch davon aussehen, wie macht sich dieser Glaube bemerkbar? Sicherlich praktisch darin, dass man merkt, oh, dass sie jemand mit so viel Mühe zu Jesus bringen. Ist das vielleicht der Ausdruck des Glaubens? Wie sieht der Glaube aus, den Jesus in diesem Menschen sieht? Ich habe mich gefragt, wie sieht mein Glaube aus, wenn ich Menschen zu Jesus bringe? Was sieht Jesus in dir und in mir, wenn wir Menschen zu Jesus bringen? Habe ich mich selber gefragt. Ich frage euch mal, wie kann so ein Glaube aussehen? Was kann Jesus in diesen Menschen gesehen haben? Was hat er für einen Glauben gesehen? Bitte? Ja. Ja. Das ist gut. Vielleicht ist es einfach. Die Frage ist vielleicht so einfach, ja. Aber was hat Jesus gesehen? Ich glaube, es ist gut. Ja, die Frage. Jesus hat darin, der Glaube bestand darin, dass Jesus gesehen hat, Mensch, diese Menschen haben vertraut, dass Jesus die Macht hat, diesen zu heilen. Für mich war die Frage, oder die Antwort für mich persönlich, dass ich sage, wenn ich jemanden zu Jesus bringe, dann glaube ich daran, dass Jesus es kann. Er kann das. Er kann das. Deswegen bringe ich jemanden. Deswegen komme ich selber zu Jesus, weil ich glaube, er kann es. Ich traue ihm das zu. Ich vertraue ihm, dass er ihm helfen wird. Und ich glaube, das war auch das Ausschlaggebende hier. Ja, dass Jesus das in diesen Menschen gesehen hat, dass er die Motive dieser Freunde gesehen hat, warum die das gemacht haben. Und das wird deutlich, glaube ich, und da kaum einen Abschnitt wie in diesem sehen wir oder wird deutlich, dass Jesus in unser Inneres schauen kann wie kein anderer. Später lesen wir, er schaut in die Herzen der Schriftgelehrten. Und wenn er schon in die Herzen der Schriftgelehrten schauen konnte, doch hier an dieser Stelle doch auch, bei den Menschen, die jetzt diesen Gelähmten zu Jesus gebracht haben, da hat er gesehen, ihr Anliegen, ihre Motivation, ihren Glauben, dass dieser Herr Jesus Christus diesem Gelähmten jetzt helfen kann. Die wussten das, er kann das. Auf die Motivation kommt das an und auf die richtige Haltung. Und das war mir auch an dieser Stelle auch so wichtig und sagt, ich möchte das auch lernen. Und ich will in diesem Bewusstsein auch für Menschen beten. In dem Bewusstsein zu wissen, Jesus kennt meine Motivation. Wenn ich hier nach vorne komme und ein Anliegen heute weitergebe, wenn Johann sagt, heute für diese Gemeinde zu beten, dann weiß Jesus, warum er das macht. mit welcher Motivation das macht. Wenn ich für jemanden bete, dann weiß Jesus eigentlich, wie ich es meine und ob ich es ernst meine. Und ob ich ihm das zutraue, dass es nicht nur eine Floskel ist, dass wir für jemanden beten, sondern dass es wirklich mein Herzensanliegen ist und dass ich glaube, dass Jesus hilft. Und das ist etwas Wunderbares. Und ich dachte auch, wäre doch so schön, wenn Jesus das in uns, diesen Glauben immer wieder haben könnte. Und liebe Geschwister, ich möchte an dieser Stelle uns alle ermutigen, lasst uns im Glauben zu Jesus kommen. Im Glauben. Wissen, er kann das. Er kann's. Ja? Und so kommen diese zu ihm und jetzt Jesus sieht sie, sieht ihren Glauben an und sagt, als nun er ihren Glauben sah, spricht jetzt zu diesem Gelähmten. Und wie sah jetzt diese Hilfe aus? Weil die Leute, ich glaube schon, dass sie vertraut haben, Jesus, worauf haben sie vertraut? Jesus wird diesen Gelähmten helfen. Er wird vielleicht ihn jetzt zum Laufen bringen, ja, dass er wieder gesund wird. Und jetzt kommt die Hilfe Jesu. Und er sieht ihren Glauben und Vers 2 weiterlesen wie, und Jesus sprach zu dem Gelähmten. Er tut etwas, was, glaube ich, keiner an der Stelle erwartet hat. Glaube ich nicht. Auch diese Leute, die Jesus gebracht haben, die Leute, die alle zugeguckt haben, das Haus war ja proppenvoll, aber niemand hat mit dieser Aussage gerechnet, was Jesus jetzt macht. Jesus sieht diesen Glauben und spricht diesen Satz aus und er sagt hier, sei getrost, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Warum tut Jesus das an dieser Stelle? Haben wir uns schon mal gefragt, warum macht Jesus das? Warum sagt er an dieser Stelle nicht einfach so, steh auf, ne, wie er sonst auch bei vielen Sachen macht? Nein, Jesus fängt damit an, indem er diesen mein Sohn nennt, das haben wir letztes Mal schon angesprochen, ihn schon, glaube ich, schon so zuspricht sozusagen, dass er ein Kind Gottes jetzt ist und spricht ihm die Sündenvergebung an. Und ich glaube, es liegt daran, weil Jesus ihm das Beste geben wollte, was ein Mensch nur bekommen kann. Das Beste einem Gelähmten. Jesus sah in ihm etwas, was die anderen nicht gesehen haben. Die anderen haben nur die äußere Lähmung gesehen, die äußere Krankheit. Aber was Jesus sah bei dem Gelähmten, ist viel mehr. Er sah seine innere Trennung, sein innerer Zerbruch. Die Lähmung hat ihn bewegungslos gemacht, unfähig. Aber Sünde hat in ihm ja zerstört, die Beziehung zu Gott. Und das hat Jesus in ihm gesehen. Und deswegen wollte ihm das schenken, womit die anderen vielleicht nicht gerechnet haben, aber er wollte ihm die innere Heilung, das, was innerlich zerstört hat, den inneren Zustand heilen. Jesus sah in ihm das, was wirklich kaputt war. Und vielleicht an dieser Stelle, und das ist ja nicht immer klar bei uns jetzt, wenn jemand plötzlich eine Krankheit hat, warum er eine Krankheit hat. Die hat ja verschiedene Ursachen. Und vielleicht ist es auch in diesem Fall, und wir können davon ausgehen, vielleicht war auch gerade sein Zustand, sein gelähmter Zustand, auch der Zustand Folge vielleicht einer Sünde. Das, was die anderen vielleicht auch nicht wussten, nicht kannten. Aber Jesus wusste das. Und da wollte er anfangen, an dem inneren Zerbruch, an der inneren Zerstörung des Menschen. Und Jesus sah diese Dinge und er fängt dort an zu heilen. Dort, wo die Menschen drumherum überhaupt nicht gesehen haben und damit überhaupt nicht gerechnet haben. Und es beginnt das, was wir schon im Psalm, Gott schon da auch schon immer wieder gesagt hat. Und das ist der Wunsch Gottes, glaube ich. Und hier wird es auch deutlich, was wir im Psalm 103, Vers 3 lesen. Da lesen wir folgende Worte. Der da vergibt und dann alle deine Ungerechtigkeit und dann der da heilt alle deine Krankheiten. Und das ist ein ganz, ganz typisches Prinzip und ein Prinzip Gottes. Da fängt es an, unsere innere Heilung und dann die äußere. Das ist vielleicht ein Prinzip, was für uns auch wichtig sein soll. Wenn wir für andere beten und wenn wir bei uns anfangen, wenn wir anfangen, für uns auch beten zu lassen, wenn wir anfangen, für uns vielleicht für unsere Gebrechen in unserem Leben zu beten, dass sie wegkommen, dass wir anfangen, erstmal dafür zu beten, dass Gott unser inneres Wesen, unsere innere Beziehung zu Gott anfängt zu heilen. Und das ist etwas, was durch die ganze Bibel sich durchzieht. Wir haben eine Aufforderung in Jakobus. Da sagt Jakobus, wenn du krank bist, dann sagt er ganz klar, du kannst Älteste rufen, dass sie beten. Aber was ist ein ganz großer Bestandteil, wenn Älteste kommen und zusammen beten sollen? Was wird da angesprochen? In erster Linie der inwendige Mensch. Das ist das Hauptsache, dort fängt das an. Wenn das in Ordnung ist, das ist immer wieder die Reihenfolge, um die es geht. Und das ist etwas, was Jesus hier auch, glaube ich, uns einfach so ein Prinzip auch hier geben wollte. Und er sah diesen Menschen, diesen Gelähmten, sah seinen Zustand und fing auch damit an, das eigentlich zu heilen, was bei ihm zerbrochen ist, wonach er wirklich innerlich sich gesehnt hat. Jesus sah und half ihm. Etwas, was die anderen nicht erwartet haben. So, und als das geschehen ist, kommen wir zu dem Vers 3. Diese herrlichen Worte von der Vergebung der Sünden war plötzlich ein Schock. Etwas, was die Schriftgelehrten, die da drumherum waren, was sie außer Fassung gebracht hat, denn damit haben sie überhaupt nicht gerechnet. Und wir lesen in Vers 3, und siehe, einige unter den Schriftgelehrten sprachen bei sich selber, ja, also das heißt, in ihren Gedanken sprachen sie, dieser lästert Gott. Was hat sie so sehr an dieser Stelle so verwundert? Warum waren sie so erschrocken? Ich glaube, dadurch die Vollmacht, mit der Jesus hier gesprochen hat, dass Jesus plötzlich sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Jesus spricht ganz anders, nicht so, wie sie das kannten, wie zum Beispiel, als der, wo wir lesen, da sprach der Prophet Nathan, als er zu David sprach, wo es um Sündenvergebung geht. Wie spricht er? Da spricht der Prophet, so hat auch der Herr deine Sünden weggenommen, du wirst nicht sterben. Ja? Wenn Jesus an der Stelle sagen würde, Gott vergebe dir, ja? Oder Gott wird dir vergeben, deine Sünden, da würden sie sich auch nicht aufregen, da würden sie sich auch nicht wundern. Aber Jesus spricht, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Und das hat sie so aufgewühlt. Wie kann er plötzlich so sprechen, als ob er Gott wäre? Denn solche Sätze kann nur Gott aussprechen. Das hat sie so verwundert. Denn solche Aussagen kannten sie überhaupt nicht. Das gab noch nicht. Und das hier an dieser Stelle wird es deutlich, was für eine Macht Jesus plötzlich hat. Zu sagen in unserem Leben, liebe Geschwister, dir sind deine Sünden vergeben. Kann nur Jesus. Ich kann das dir nicht sagen. Kein Mensch kann es dir sagen, deine Sünden sind dir vergeben. Wir können nur zusprechen wie ein Prophet. Ja? Aber dieses Vollmachtswort kann nur Jesus aussprechen und er tut das. Und dann lesen wir etwas in Vers 4, was uns so, glaube ich, auch etwas ganz, ganz Wichtiges, auch ein ganz wichtiges Prinzip. Auch da wird es deutlich und klar, dass Jesus wirklich Gott ist. Dass er nicht nur ein Mensch ist, wie viele denken oder wie viele Menschen selbst am Ende dieses Ereignis ihn als Mensch nur gesehen haben, als Besonderen. Hier lesen wir in Vers 4, als aber Jesus ihre Gedanken sah. Wie herrlich, oder? Liebe Freund, liebe Geschwister, Jesus sieht die Gedanken der Pharisäer. Das heißt, dass Jesus deine und meine Gedanken sieht. Ist dieses Bewusstsein für dich eine Freude oder ein eher Angst? Wir sitzen hier, ihr guckt mich an, einige sind ernst, einige lächeln, aber ich kann nur bis zu euren Augen schauen und mehr nicht. Aber Jesus weiß, was du jetzt denkst. Es ist Wahnsinn, ja? Das steht hier, Jesus sah ihre Gedanken. Und das weiß er auch jetzt hier, lieber Freund, und nicht nur heute, heute Abend, heute Nacht, morgen früh, auf deiner Arbeit, in der Schule, mit deinen Freunden, wenn du dich unterhältst, wenn du jemanden anlächelst, aber in deinem Inneren ganz was anderes ist. Jesus sieht das. Das wird in diesem Vers so deutlich. Und da saßen die, vielleicht haben sie Jesus auch angeschaut, vielleicht nur grimmig, einer getan, als ob nichts wäre, aber in ihren Herzen sah Jesus das. Er sieht ihre Gedanken des Herzens an und er sagt, als Jesus ihre Gedanken sah, sprach er, warum denkt ihr so böse in euren Herzen? Böse im Herzen denken. Was war das Böse in ihren Herzen? Das Böse war, dass sie die Offenbarung der Vollmacht Jesus absichtlich total ignoriert haben. Das war das Böse. Ja? Dass die Verkündigung, dass sie haben ja nicht das erste Mal die Offenbarung Jesu gesehen haben. Viele andere Wunder haben sie gehört und gesehen, aber die haben die Vollmacht nicht anerkannt, weigerten sich trotzdem, Jesus als den Messias, als den Sohn Gottes anzuerkennen. Und sie zweifelten nicht nur daran, sondern sie sagen sogar, dass das, was er ausspricht, Gotteslästerung ist. Das nennt Jesus an dieser Stelle böse. Das war nicht gut in ihren Augen. Und er spricht sie an. In Vers 5 lesen wir, interessant, Jesus könnte an dieser Stelle diese Menschen ja verurteilen. Ja? Aber ich habe das Gefühl, als ob er ihnen nochmal eine Chance gibt. Und dann lesen wir interessante Aussage in Vers 5. Und er stellt ihnen eine Frage und die haben die Möglichkeit zu beantworten. Eine interessante Frage in Vers 5. Was ist denn leichter zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben oder zu sagen, stehe auf und gehe umher? Was würden wir antworten? Was würden denn die Schriftgelehrten, was meint ihr, antworten auf diese Frage? Wenn Jesus hier sagen würde und wir das hören würden, wir müssten eine Antwort geben. Was ist leichter? Zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben oder stehe auf und gehe umher? Zu sagen, ja, interessant, ja, was Jesus sagt. Hier geht es nicht um Machen. Ja, er sagt, was ist einfacher zu sagen? Dir sind deine Sünden vergeben oder stehe auf und gehe umher? Warum ist das einfacher, das Erste zu sagen? Sieht ja keiner. Wer kann es dann überprüfen, wenn ich sage, ja, die sind deine Sünden vergeben? Ja gut, das kann man so sagen. Aber wenn ich sage, stehe auf, einen Gelähmten, ja, das wird sich nicht jeder trauen. Ja, das einfach auszusagen, ist nicht so einfach. Ne? Und wir lesen hier nichts von einer Antwort der Pharisäer. Sie sagen dazu nicht. Und vielleicht ist an dieser Stelle, könnte das so vielleicht für mich jetzt, die sagte, was wollte Jesus an dieser Stelle eigentlich den Aussagen mit dieser Frage? Vielleicht könnte das so klingeln, dass Jesus das aussagen wollte. Meint ihr, es seien leere Worte, wenn ich sage, deine Sünden sind dir vergeben? Nun so seht selbst, ob der Befehl, den ich jetzt ausspreche, auch nur ein leeres Wort ist. Denn ich glaube, das ist ein wichtiges Prinzip, wird deutlich für die. Denn die Pharisäer damals haben ja, oder die Schriftgelehrten grundsätzlich, die Juden, haben ja hinter jeder Krankheit eigentlich gesehen, wenn jemand gelähmt ist, wenn jemand irgendeine besondere Krankheit vielleicht von Geburt an hat oder später dazu geeignet ist, es ist immer eine Folge der Sünde. Das muss man sich vorstellen, ja? Wenn das so wäre, und vielleicht war es in diesem Fall, was würde es denn heißen? Wie könnte dieser Mensch dann wirklich gesund werden, wenn das die Folge der Sünde ist? Versteht ihr? Dann kann doch derjenige nur dann wirklich gesund werden, wenn ihm die Sünde wirklich vergeben ist. Denn sonst kann er ja gar nicht gesund werden. Ja? Und hier kommt jetzt der Beweis dafür. Das Erste hat Jesus ausgesprochen. Das konnten die Pharisäer nicht kontrollieren und nicht wissen. Ja, hat er das jetzt, ja wirklich, hat das jetzt Wirkung gebracht bei dem Gelähmten oder nicht, dass er wirklich, dass ihm die Sünden vergeben ist? Der lästert nur Gott, der redet nur daher. Daher kommt dieser erlösende Ausspruch. Und ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass die Atmosphäre ganz gespannt war in Vers 6. Und dann sagt er, damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, auf Erden die Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten. Versteht ihr? Jetzt wird das deutlich. Ja? Hier wird das auch klar, dass auch diese Lähmung wahrscheinlich wirklich die Folge dieser Sünde war. Und das haben die auch geglaubt. Und jetzt sagt, passt auf, was jetzt passiert. Ihr werdet jetzt sehen, dass ich die Vollmacht habe, ja, wirklich die Sünden zu vergeben. Und jetzt war diese Atmosphäre und alle waren gespannt und guckten auf diesen Gelähmten. Und Jesus sagt plötzlich diese Worte in Vers 6, stehe auf, hebe dein Bett auf und gehe heim. Drei Begriffe mit aller Deutlichkeit ausgesprochen. Stehe auf. Das sind Worte, die gleichen Worte werden übersetzt, wo Jesus bei der Totenauferstehung gebraucht wird. Stehe auf. Ja, genauso wie so. Auferstehe, komm, werde wieder lebendig. Die gleichen Worte gebraucht Jesus an dieser Stelle. Das ist dieses Stehe auf. Das zweite, nimm dein Bett, der zuvor getragen wurde, auf diesem Bett. Er sagt, stehe auf, nimm dein Bett und gehe wohin, gehe heim. Der zuvor gebracht wurde von zu Hause, geht dorthin. Und dann lesen wir Vers 7. Was geschieht? Und zwar nicht irgendwann mal, sondern sofort. Lesen wir Vers 7. Und er stand auf seinen ersten Befehl, wie Jesus gesagt hat, stehe auf, er stand auf. Ne? Und er nahm sein Bett und ging heim. Jesus heilt sofort. Und das kennen wir bei Jesus. Ganz anders wie heutzutage. Wir versuchen ja manchmal, ne, so irgendwie mal und irgendwann mal. Ne? Aber wenn Jesus hier heilt, dann heilt er sofort. Was für ein Wunder ist dort geschehen. Und dann lesen wir in Vers 8. Als das Volk das sah, fürchtete es sich. Klar, sowas haben sie noch nie erlebt. Jemand, der plötzlich Sünden vergibt, ja, und dann jemand, der so aufsteht und dann diese Heilung erlebt, ganzheitlich, versteht ihr? Nicht nur äußerliche, sondern plötzlich jemand, der wirklich innere Heilung erlebt hat, steht auf, geht, sie fürchten sich sehr, preisen Gott und dann die Aussage, der solche Macht hat, den Menschen gegeben hat. Mich hat es ein bisschen traurig gestimmt. Einerseits dachte ich, ja, so schön und die preisen Gott und so weiter. Aber ich habe mich gefragt, haben sie erkannt hier an dieser Stelle, wer Jesus ist? Ich habe das Gefühl bei dieser Aussage nicht. Die sahen Jesus als einen Menschen und Gott hat einem Menschen Macht gegeben. Vielleicht ist es deswegen auch diese Aussage, die Jesus später trifft in den Kapiteln 11, wo er Ausrufe spricht über die Stadt Kapernaum, dass sie das nicht erkannt haben, ihn als Messias. Was für ein wunderbares Ereignis für uns auch hier, dieser Abschnitt, der so entscheidend ist, was Jesus zeigt und soll für uns ein großes Beispiel sein, ja, für uns so einige Prinzipien abzuleiten. Jesus möchte, dass wir heil werden. Das wollte er bei ihm auch. Aber wo fängt Jesus erst an zu heilen? Wo fängt Gott an zu heilen, liebe Geschwister? Da. Am inneren, inwendigen Menschen. Ihm liegt es so viel dran, dass unser innere, erst der inwendige Mensch geheilt wird, dass wir die Vergebung der Sünden bekommen und dann das andere, dass wir das vielleicht für uns so als Prinzip in unser Leben annehmen und dafür auch immer wieder ringen, für uns, aber auch für andere. Ich möchte gerne den Abschnitt auch noch den nächsten kurz mal vorlesen und für uns so mitnehmen. Auch da glaube ich auch wieder, wir sind immer noch dabei, so dass Jesus auch wieder in den Versen 9 bis 13 etwas uns zeigt. Und zwar, wenn Jesus jemanden beruft in den Dienst, dann macht das richtig. Er kann auch dich und mich nur mit einem Wort manchmal, mit seinem Machtwort in den Dienst, in die Nachfolge berufen. Und hier lesen wir ein Ereignis. Es muss wahrscheinlich auch komisch gewesen sein, da beschreibt, gibt kurz uns der Schreiber des Evangeliums kurz Einblicke in sein Leben. Denn hier wird beschrieben in den Versen 9 bis 13, wie der Schreiber des Evangeliums zu dem Nachfolger Jesu wurde. Ich lese uns 9 bis 13. Und als Jesus von dort wegging, sah er einen Menschen am Zoll sitzen, der hieß Matthäus. Und er sprach zu ihm, folge mir. Und er stand auf und folgte ihm. Und es begab sich, als er zu Tisch saß im Hause, siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und saßen zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern. Als das die Pharisäer sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern, warum ist euer Meister mit den Zöllnern und Sündern? Als das Jesus hörte, sprach er, die Starken bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Geht aber hin und lernt, was das heißt. Ich habe Wohlgefallen an Barmherzigkeit und nicht am Opfer. Ich bin gekommen, die Sünder zu rufen und nicht die Gerechten. Ja, ein wunderbares, ja auch so Erlebnis aus dem Leben eines Jünger Jesu. Es ist hier die Berufung beschrieben von dem Matthäus, von dem Jünger, der das Evangelium geschrieben hat. Einfache, demütige Schilderung seiner eigenen Berufung. Matthäus war ja ein Zöllner und samt seinen Berufskollegen bei den Juden eigentlich sehr verhasst, und zwar wegen seiner Unehrlichkeit, seiner ungerechten Weise, überhöhten Steuern, Zolleinnahmen und vor allem, weil er den Interessen der römischen Reiches diente, das Israel beherrschte. In dem Stand saß der. Ja, und jetzt geht Jesus weiter und so beim Vorbeigehen sieht er diesen Matthäus da sitzen, ja, und er ruft ihn einfach in die Nachfolge. Und das ist ist für mich eins der wunderbarsten Geschichten, wie Jesus beruft in den Dienst. Ich habe mich gefragt an dieser Stelle, würde ich so einen Matthäus heute sehen? Wäre Matthäus jemand, der für mich in Frage kommen würde, ihn in den Dienst zu rufen, mir zu helfen, vielleicht jemanden hier in der Gemeinde zu einem Dienst zu fragen? Würden solche Menschen mir überhaupt einfallen, die zu fragen um einen Gefallen oder so? Wahrscheinlich nicht. Ja, aber Jesus zeigt uns hier deutlich, dass er die Menschen sieht. Die Menschen, die wir vielleicht gar nicht sehen würden. Aber Jesus sieht diesen Matthäus und beruft ihn in den Dienst. Und für mich war das auch so wichtig an der Stelle. Vielleicht können wir uns auch merken für unser eigenes Leben, wenn wir Menschen vielleicht auch so praktisch, ob jetzt in der Jugendarbeit, vielleicht in der Teenie, Kinderstunde, in anderen Bereichen hier in der Gemeinde, wenn wir nach Menschen suchen in den Dienst. Wisst ihr, was ich aus diesem lerne, was ich immer machen will, noch deutlicher machen will? Was lernen wir daraus? Praktisch. Was sollen wir eigentlich immer machen dann? Ich lerne daraus, dass was ich sehe häufig, nur das sehe, was meine Augen sehen, mehr nicht. Aber Jesus sieht etwas, was ich nicht sehen kann. Ja, er sieht solche Matthäusse. Und deswegen ist wichtig, dass ich Jesus viel öfters frage in meinem Leben. Jesus, wen willst du denn haben? Ja, vielleicht viel öfters, dass Jesus mir zeigt, um wem es geht. Ja, wenn wir darum jetzt ringen, immer wieder, dass Gott neue Mitarbeiter beruft, hier in der Gemeinde. Ja, es wird immer wieder ja kommen. Wir suchen Geschwister, die Mitarbeiter dazu, dass wir immer wieder fragen, Jesus, wen willst du haben? Wo sitzt hier jemand vielleicht in den Reihen, den wir nicht sehen, aber du siehst ihn, du berufst ihn in den Dienst, ja? Dass wir nicht nur mit unseren Augen sehen, sondern dass Jesus uns hilft, mit seinen Augen denjenigen zu sehen und denjenigen zu berufen in den Dienst. Und das tut Jesus bei diesem Matthäus. Und was tut dieser Matthäus? Dieser Matthäus lesen wir, und es begab sich, als er zu Tische saß im Hause, und wir lesen woanders auch noch, das war in seinem Hause, im Lukas-Evangelium lesen wir, er bereitete sofort ein Mahl für Jesus, als Dankeschön. Er war Jesus so dankbar, dass er ihn so rausgerufen hat aus dieser und ihn berufen hat zu seinem Jünger, dann lädt er Jesus zu sich nach Hause, bereitet für ihn ein Mahl, und was macht er? Er lädt alle seine Freunde ein. Die anderen Zöllner und so weiter, und sagt, kommt mit, wir essen. Die Jünger kamen dazu. Guckt, was aus mir geworden ist. Ich habe mein Leben verändert. Schaut, was aus mir geworden ist. Ne? Sergej, wo ist er? Ist er heute hier? Glaube, ich habe ihn gesehen heute. Ne? Ja. Ich musste daran denken, dass du deinen Geburtstag gefeiert hast. Ja? Du hast so viel eingeladen, deine alle Freunde und so weiter. Was wolltest du damit zeigen? Guckt, was aus mir geworden ist, was ich jetzt bin. Guckt meine Freunde, mit denen ich jetzt zusammen bin, versteht ihr? Also Jesus ist da in seinem Haus. Seine Freunde, die Jünger sind da und Jesus. Dass er sagt, guckt, was aus mir geworden ist. Ja? Ich bin ein veränderter Mensch und das ist mir so wichtig. Deswegen stellt er hier rein auch dieses Erlebnis hier und das ist ein Stück in unserem Evangelium, dass wir anderen Menschen teilhaben lassen an unserer Veränderung in unserem Leben. Ich bin nicht mehr der ich war und ich möchte, dass ihr auch Jesus kennenlernt. Deswegen komm in mein Haus. Ja? Und das hat so die Pharisäer aufgeregt. Ja? Was regt sie so sehr auf? Ja, was verbirgt sich hinter dieser Frage in Vers 11? Die Pharisäer fragen, als dass die Pharisäer sahen, dass die anderen Zöllner und Sünder zu Tisch saßen mit Jesus bei dem Matthäus. Warum ist euer Meister mit den Zöllnern und Sündern? Was verbirgt sich hinter dieser Frage? Doch eigentlich nur so ein bisschen die Zweifel und Vorwurf der Pharisäer, ist überhaupt Jesus ein echter Prophet? Denn wenn er ein echter Prophet wäre und von Gott gesandt, er würde niemals mit Sündern zusammen an einem Tisch sitzen. Und Vers 12, als Jesus hörte, sprach er, die Starken bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Wenn das so stimmen würde, ihr Lieben, dass der Sohn Gottes, wenn er der Sohn Gottes ist, wenn ein Gesandter Gottes nicht mit Sündern zusammen an einem Tisch sitzen würde, wisst ihr, was ich mir gedacht habe? Wenn das so wäre, dann würde Jesus 33 Jahre oder wie lange er gelebt hat, immer allein am Tisch sitzen. Denn niemand könnte mit Jesus essen. Niemand. Nicht seine Eltern, nicht seine Geschwister, keiner von den Pharisäern, kein Priester. Jesus müsste alleine essen. Aber das ist eben nicht so. Ja? Sondern er ist gekommen und ist bereit, mit jedem von uns am Tisch zu sitzen. Warum? Weil wir alle Sünder sind. Und Jesus macht ihnen nochmal deutlich, den Pharisäern, ich bin gekommen, Sünder zu rufen und nicht die Gerechten. Eins wird uns deutlich, vielleicht so aus diesem Abschnitt nochmal aus den letzten Worten von Jesus. Hier wird der Gedanke zum Ausdruck gebracht, dass der Ruf Jesus nur für diejenigen eine Bedeutung hat, die anerkennen, dass sie selbst Sünder sind. Jesus kann niemanden heilen, der stolz, selbstgerecht und unbußfertig ist, wie die Pharisäer. Das wollte Jesus ihnen deutlich zeigen. Und das können wir lernen. Wenn wir erkennen unseren eigenen Zustand, dann kann Jesus uns auch helfen. Denn für die ist er gekommen, die ihren eigenen Zustand erkennen, dass sie Hilfe brauchen. Denn Selbstgerechten, für die ist Jesus nicht gekommen. Also schon für alle Menschen gekommen. Aber retten lassen sich nicht die, die selbstgerecht sind, sondern erkennen, ich bin ein Sünder und ich brauche Hilfe. Amen. Lasst uns beten zusammen. Unser Vater in den Himmel, wir wollen dir heute Danke sagen, auch für diese Zeit, die wir miteinander hatten. Danke dir für dein teures Wort. Jesus, ich bin dir so von ganzem Herzen dankbar, gemeinsam auch in diesem Kreis meiner Geschwister. Danke, Jesus, dass du der Sohn Gottes bist. Danken dir, dass du die Macht hast, die Sünden zu vergeben. Danke, Jesus, dass du deswegen ans Kreuz gegangen bist, dein teures Blut vergossen hast und dass das uns diesen Weg ebnet zum Leben. Danken dir dafür von ganzem Herzen. Danke dir für die frohe Botschaft des Evangeliums. Und danke, dass es dein innerlicher Wunsch ist, uns Menschen zu heilen, Herr, inwendig und auch äußerlich, aber in erster Linie, Herr, uns Sünden zu vergeben, Heilung zu schenken an unserem inwendigen Menschen. Vielen, vielen Dank, dass du die Macht dazu hast. Danke, Herr, dass du heute noch Menschen berufst, Herr, mit deinem Ruf in die Nachfolge. Danke, dass viele, die hier sitzen, noch in diesem Raum und auch jedes Mal hier hinkommen und auch in dieser Stadt leben, viele diesen Ruf gefolgt sind, auf dieser Welt auch, und deine Jünger geworden sind. Und wir bitten dich heute, Herr, dass noch viele, viele Menschen sich retten lassen, sich rufen lassen in deine Nachfolge und auch zum Verbreiten des Evangeliums der frohe Botschaft bereit sind. Danken dir dafür von ganzem Herzen. Und so bitten wir dich, dass du uns in deinen Frieden entlässt und lass dieses Wort, Herr, in uns Frucht bringen. Amen. Dem Herrn befohlen. Auf Wiedersehen.